Herzlich willkommen zu Fotorausch, dem Podcast der Ostkreuzschule, genau gesagt der Bildredaktionsklasse 22-23. Mein Name ist Nico und wir sitzen hier in einer, oder ich würde es auch so formulieren, der schönsten Bar, vielleicht auch in ganz Berlin, Brandenburg mit eingeschlossen. Und neben mir sitzt meine Kollegin
Sophia Velasquez und wir haben heute zu Besuch Sebastian Welz.
Ja, du hast 2018 an der Ostkreuzschule für Fotografie abgeschlossen. Fühlt es sich schon wieder an wie eine halbe Ewigkeit für dich, ja, wenn du so zurückschaust? Du hast dazwischen ja wahrscheinlich schon wieder an Massen, an neuen Dingen, an neuen Eindrücken erlebt.
Also eigentlich nicht. Und gleichzeitig natürlich schon. Das sind jetzt 4 Jahre und das ist einfach schon eine ganz schön lange Zeit. Und vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Tatsache, dass ich mich vor 2 Jahren entschlossen habe, wieder weiter Fotografie zu studieren oder nochmal, oder wie man das auch immer am besten formuliert, ist das auf jeden Fall ein komisches Gefühl. Das liegt zum einen lange zurück, aber ist natürlich auch trotzdem noch sehr präsent, weil ich sagen würde, dass mich die Ostkreuzschule schon wahnsinnig geprägt hat in der Art und Weise, wie ich heute als Fotograf arbeite, wie ich fotografiere, wie ich mir meine Themen suche, wie ich sie präsentiere, wie ich über Fotografie nachdenke. Insofern ist es dann doch nicht so weit weg.
Und aktuell studierst du in Bielefeld, aber du warst noch nie in Bielefeld. Wie kam das denn jetzt zustande?
Das kam zustande durch Corona im Prinzip. Im Sommer 2020 habe ich mich dazu entschlossen, mich in Bielefeld einzuschreiben, weil ich weiter Fotografie studieren wollte, weil ich das Gefühl hatte, ich bin so sehr in so einem Arbeitshamsterrad und Auftragshamsterrad, dass ich da irgendwie raus möchte und auch nochmal mich theoretisch mehr mit Fotografie beschäftigen will. Und deswegen habe ich mich in Bielefeld eingeschrieben, aber da es überhaupt keinen Unterricht am Campus gab, sondern ausschließlich online über Zoom, bin ich in Berlin geblieben und war noch nie in Bielefeld. Also zumindest nicht in der Uni. Ja.
Aber dafür bist du am Königlichen College quasi in Belgien, in Gent. Den König, den alle hassen, aber niemand weiß seinen Namen. Ich glaube, das ist ja in anderen Staaten auch häufig der Fall. Wie gefällt es dir da? Wie ist es jetzt nochmal quasi anders oder neu anzusetzen, nochmal Fotografie quasi zu studieren?
Es ist ganz interessant zum einen, weil ich auf einmal mit vielen Leuten zusammen studiere, die 20, 21 sind und gerade erst so von der Schule kommen und die Abitur gemacht haben und eben zum ersten Mal überhaupt irgendwas Spezifisches quasi studieren, lernen, sich damit auseinandersetzen, während ich zum einen natürlich Erfahrung habe, um das so quasi angeberisch zu formulieren oder auch einfach gewissermaßen schon so festgefahrene Denkmuster und Arbeitsweisen, um das mal so selbstkritischer darzustellen. Insofern war das auf jeden Fall eine ganz wichtige Erfahrung für mich. Das ist jetzt gar nicht so ganz spezifisch, was ich gesagt habe, aber um es mir ganz spezifisch zu machen, ich wollte auf jeden Fall mal raus aus Berlin und auch irgendwie raus aus Deutschland, weil ich in Berlin aufgewachsen bin und 25 Jahre dort gelebt habe, hier gelebt habe und jetzt wieder hier lebe. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich brauche mal so einen Tapetenwechsel und so ein bisschen mehr Außensicht auf meine Heimatstadt und ein bisschen mehr Abstand einfach zu so täglichen Gewohnheiten, Kiezleben, Menschen, die man so kennt und so trifft und so, genau.
Und du fotografierst ja viele verschiedene Sportveranstaltungen. Wie kam das denn eigentlich dazu? Wie bist du in diese Sparte gerutscht?
Zum einen wird es immer weniger Sport, den ich fotografiere. Es ist gerade eigentlich nur noch so die Olympischen Spiele, die so als mein Langzeitprojekt übrig geblieben sind, aber natürlich auch sehr langhaltig, sehr, sehr nachhaltig sind, weil nichts habe ich so viel und so oft im Rahmen eines freien Projektes fotografiert wie Olympische Spiele. Seit 2016 mittlerweile, also schon vor meinem Abschluss an der Ostkreuzschule. Wie kam es dazu? Ich war selber Sportler. Ich habe Leichtathletik gemacht. Ich wollte so als, ja, 11, 12, 13, 14-Jähriger wollte ich unbedingt Marathonläufer werden und war ganz begeistert von den kenianischen Marathonläufern und wollte auch so schnell sein wie die. Aber ich wollte halt auch so dünn sein wie die und dachte, ich wäre viel zu dick und habe dann irgendwann beschlossen, ich müsste jetzt abnehmen und weniger essen und gleichzeitig mehr Sport machen. Und wie man sich vorstellen kann, ist das nicht so die beste Kombination. Mhm. Und kurz gesagt, ich war magersüchtig und habe dann irgendwann aufgehört, Sport zu machen. War auch irgendwann viel verletzt, hatte so Knieprobleme und so weiter und so fort. Achillessehnenprobleme, ging einfach nicht, machte gar keinen Sinn.
War krass, was war deine Spezialdisziplin? Oder du wolltest wirklich Marathon laufen, oder?
Ja, ich habe nur so Mittelstrecke gemacht. Ich war ja auch wahnsinnig jung und niemand läuft, Laufen ist nicht wie Eiskunstlauf, da fängt man nicht mit 11 schon an, Marathon zu laufen. Und so wahnsinnig gut war ich tatsächlich nie. Ich war irgendwann mal Vierter bei den Berlin-Brandenburgischen Crossmeisterschaften in Luckenwalde. Das war mein größter sportlicher Erfolg. aber ich glaube, es sind auch nicht so viele mitgelaufen in meiner Altersklasse, was mir quasi zugute kam.
Aber cool, ich will gar nicht jetzt auf mich lenken, aber mir fällt nur ein, ich war Dritter bei den Berlin-Brandenburg-Meisterschaften in 400 Meter.
Gratuliere dir, Nico.
Also das wollte ich jetzt einfach nur mal so droppen.
Das ist tatsächlich cool.
Also ich war da, glaube ich, 14. Danach ging es natürlich nur bergab.
Welche Zeit bist du denn gelaufen?
Das weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, es war schon echt schnell. Das waren so die Schul-Berlin, Berlin-Brandenburg-Meisterschaften. Ich weiß aber die Zeit nicht mehr.
Weißt du deine Zeiten noch?
Nee, gar nicht tatsächlich. Nee. Ich laufe auch immer noch und ich laufe auch wahnsinnig gerne. Zumindest immer so, wie ich es halt gerade mal schaffe, weil meistens bin ich auch viel unterwegs und komme dann nicht unbedingt zum Laufen gehen, aber ich mache das immer noch wahnsinnig gerne und es ist so einer der wenigen Momente, wo ich kein Handy mitnehme, gar nichts mitnehme, keine Garmin-Tracking-Sportuhr, keine Zeitmesse, nichts. Ich weiß auch nicht genau, wie lang ich laufe oder wie schnell ich laufe. Alles ist so ein bisschen ungefähr. Und das macht mir aber total Spaß. Und es ist so ein, wie soll man sagen, ein bisschen
befreiendes Gefühl.
Befreiendes Gefühl, genau.
Ja. Und du warst 20, oder? Als du dann zu den Olympischen Spielen nach Rio de Janeiro gefahren bist, warst du 20?
Lass mich nachrechnen, ja.
Ungefähr zwischen 19 und 21.
Kommt hin, ja.
Ja, wie
was? Unfassbar aufregend wahrscheinlich, oder? In dem Alter?
Ja, also auf jeden Fall war es natürlich was total Besonderes und sicherlich auch aufregend. Gleichzeitig, absurderweise, war das ja auch zu einem Zeitpunkt, an dem ich schon 5 Jahre gearbeitet habe in der Sportfotografie. Da müsste jetzt jemand Billard spielen.
Entschuldigung, ja. Man muss dazu sagen, hinter uns sind gefühlt die Billardmeisterschaften, Weltmeisterschaften hier in Weißensee.
Berlin-Brandenburgische Meister 1 und 2.
Also wir müssen dann mal so einen Kopfcodes einziehen, damit der Köhe uns quasi nicht knockt out.
Vielleicht kann Sebastian auch mal zwischendurch kommentieren.
Ja, der Herr auf der linken Seite spielt jetzt die weiße Kugel auf die grüne 6.
Zögert er nochmal.
Jetzt zögert er nochmal. Die braune 7 stattdessen. Um zurückzukommen zum Thema. Also, als ich da zu diesen Olympischen Spielen gefahren bin, war ich schon 5 Jahre in der Sportfotografie unterwegs und habe angefangen, so mit 15, für die Fußballwoche immer mal wieder so kleine regionale Fußballspiele zu fotografieren. Dafür gab es dann 25 Euro. Das waren so
pro,
meine
pro Foto.
Pro Job?
Also eigentlich pro Foto, aber im Prinzip auch pro Job, weil pro Spiel wurde nur ein Bild gedruckt.
Aber hast du trotzdem insofern, dann so 147 abgegeben?
Nee, das sicherlich nicht. Nee. Aber das war auch. Da gibt es auch keine Fotoredaktion. Also ihr werdet dort nicht gebraucht bei der Fußballwoche.
Da wollte ich eigentlich anfangen. noch ja, vor der Praline, die es glaube ich auch nicht
Vielleicht denkst
mehr gibt.
Du darüber ja. nochmal nach, Nico.
Bei der Praline habe ich schon nachgefragt.
Ach so, okay. Ja.
Aber ja, das war so meine fotografische Wiege. Und dann ging es aber weiter. Ich habe während der Schule immer mehr fotografiert, hauptsächlich Sport. Das war so meine Freizeit. Ich habe eigentlich außerhalb der Schule nicht viel anderes gemacht, außer zu irgendwie den Füchsen zu gehen oder zu Alba Berlin oder den Berlin Recycling Volleys oder so und irgendwelche Spiele zu fotografieren und die Bilder danach an Zeitungen zu verkaufen. Und insofern
das ist
so
auch ein kurioses Hobby, oder? Mit 15, also.
Ja, stimmt.
Warst du immer der Jüngste?
Unter den ich war auf jeden Fall immer der Jüngste und es gab auch tatsächlich einmal großen Stress, nämlich hat mich ein Fotograf mal mitgenommen zu einem Hertha-Spiel. Da war ich gerade noch nicht 16. Und das gab einen Riesenskandal tatsächlich. Alle anderen Fotografen, das muss ich nicht gendern, es waren eigentlich wirklich nur Männer, haben sich wahnsinnig darüber aufgeregt, dass ich da war, dass ich so jung war, dass ich, wie es immer so schön heißt, den Markt kaputt mache.
Aber wieso? Und nur weil du jung warst, machst du ja den Markt nicht kaputt.
Ja, das stimmt, aber jetzt möchte ich nicht über die lieben Kollegen lästern, aber es ist tatsächlich ein sehr gefahrenes Business, die Sportfotografie. Und
wir
es
sind
ist
ja
vor
hier
allen
im
Dingen,
vertrauten Kreis, du kannst alles sagen.
Ja, ganz vertraut auch nicht. aber
ist das eine bestimmte Typus von Mensch oder jetzt, wo du das so gesagt hast mit dem Sportfotografen?
Nee, also tatsächlich, es ist ein unglaublich männerdominiertes Berufsfeld. Ich habe neulich eine Zahl gelesen, bei den Olympischen Spielen in Tokio waren 15% der FotografInnen Frauen.
Ach,
und das ist wirklich ja fast nichts. Es gab Situationen, ich war beim Weitsprung oder so und da waren 40 Fotografen vielleicht und es waren wirklich nur Männer und das ist total, ja, auf jeden Fall noch ein bisschen der Zeit hinterher. Und gleichzeitig kann man aber auch nicht sagen, dass es nur irgendwie, dass es so bestimmte Typen gibt in der Sportfotografie. Ich muss wirklich sagen, zur Rettung meiner KollegInnen, dass ich in der Sportwelt so wahnsinnig viele tolle, verrückte Leute kennengelernt habe, viele Fotografen darunter, bei denen ich mich bis heute wahnsinnig freue, wenn ich sie wiedersehe und auch mal mit ihnen zusammenarbeite oder so. Und es ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schön irgendwie tatsächlich. Aber aller Anfang ist auf jeden Fall schwierig. Wenn man erstmal einsteigt in das Sportfotografie-Business, muss man sich tatsächlich an sehr missbilligende Augen- und Blickkontakte gewöhnen, die sagen wollen, du hast hier gerade erstmal nicht zu vermelden und du solltest bitteschön nicht auch noch deine Bilder, wie es so schön heißt, auf den Markt werfen. Weil klar, das Business ist total hart, es ist immer mehr agenturdominiert, es lebt immer noch von gedruckten Bildern in den Zeitungen, wie wir alle wissen, gedruckte Zeitungen sind gerade nicht auf dem Vormarsch in der Medienlandschaft. Insofern ist es natürlich wahnsinnig kompliziert und wenn man sich vorstellt, ja, man macht sowas jahrzehntelang und hat auch Spaß dabei und reist um die Welt und macht das gerne, sieht viele verschiedene Städte, viele verschiedene Länder, indem man eben Sport fotografiert und dann wird so langsam aber sicher dieser ja, Berufszweig, dieses Berufsfeld im Prinzip nicht vernichtet, weil es ist ja nicht so, dass da irgendjemand drauf schießen würde oder so, aber eben geht einfach den Bach runter, weil gedruckte Zeitungen einfach absterben. Dann ist das natürlich wahnsinnig, wahnsinnig hart und ich kann auch jeden verstehen, der erstmal so junge Kollegen ja, mit bösen Augen beobachtet, die plötzlich am Spielfeld dran sitzen und auch Fotos machen wollen und natürlich auch Fotos verkaufen wollen. Ja.
Und ich liebe auch deine sehr fabelhaften Perspektiven von diesen ganzen Olympia-Fotos. Und es gibt ein sehr, sehr bekanntes Foto. Wahrscheinlich wurdest du schon 10.000-fach darauf natürlich angesprochen in den letzten Jahren, aber dieses sehr berühmte Foto von Usain Bolt in Rio de Janeiro. Usain Bolt
zuckt mit den Augenbrauen.
Nachdem er wahrscheinlich das gefühlt 83. Mal Gold gewonnen hatte, begrüßte seine Fans und seine Familie und du hast quasi aus einem Graben zwischen den Fans und zwischen der Laufstrecke ihn von unten fotografiert. Fotografen standen um ihn herum, haben ihn direkt ins Gesicht reingeblitzt und du hast dieses berühmte Foto von unten gemacht. Wie war das für dich, als dieses Foto quasi veröffentlicht wurde, oder war es für dich selbst so ein prägendes Foto, weil es quasi so bekannt ist?
Also ich würde das fast so formulieren, um zu sagen, dieses Foto ist gewissermaßen nicht tot zu kriegen. Es ist fast wie so ein Zombie, der irgendwie immer weiter existiert. Ich zeige dieses Foto fast eigentlich nirgendwo. Auf meiner Webseite kann man das gar nicht finden. Ich würde das, glaube ich, wenn ich eine Ausstellung machen würde oder so mit meinen Olympia-Fotos oder ein Buch, würde ich dieses Bild dort gar nicht zeigen. Weil natürlich ist es ein gutes Sportfoto und ich hatte so diesen berühmten, ikonischen Moment, so dieses Bild, was irgendwie niemand hat, obwohl es eben hunderte FotografInnen in diesem Stadion gegeben hat, die natürlich auch das beste Foto von Usain Bolt machen wollten. Und klar, es ist natürlich ein sehr besonderes Foto in dem Sinne, dass es eben einen ja, einzigartigen Moment oder eine einzigartige Perspektive zeigt. Und scheinbar auch sehr vielen Leuten immer noch im Kopf geblieben ist. Und das freut mich natürlich.
Ich würde gerne Fotos von dir in der Situation sehen. Also, weil das muss ja unfassbar verrückt irgendwie gewesen sein, wenn er hier war und alle anderen waren dann so. Und du lagst denn da drunter? Oder wie
nee,
war das? Was
der
war das?
Graben war sehr tief da tatsächlich. Also es gibt in so einem Leichtathletikstadion immer so Gräben um die Laufbahn drum herum, also vor allen Dingen in großen Stadien. Und der Graben in Rio de Janeiro war sehr tief, vielleicht so 2-3 Meter oder sowas. Das heißt, man konnte auch gar nicht also quasi auf die Laufbahn schauen, sondern war da einfach unten. Und in diesem Graben wurden auch so Podeste aufgebaut, auf die man eben raufgehen konnte als Fotografin und von dort eben die Sportarten fotografiert hat. Und dieser Moment kam zustande, als als Usain Bolt seine Ehrenrunde beendet hatte und danach nochmal über dieses eine Fotografenpodest drüber weggeklettert ist, um den ZuschauerInnen die Hände reichen zu können. Und ich war so flexibel sozusagen, dort einfach hinzurennen, weil ich mich darauf festgelegt hatte, auf kein einziges dieser Podeste zu gehen. Wenn man da nämlich erstmal drauf ist, kommt man schwer wieder runter, weil man sich vorstellen kann, dass wahnsinnig viele FotografInnen um einen herumstehen und man kann sich da einfach nicht bewegen. Wenn man da erstmal steht, dann steht man da. Und ja, ich bin einfach rumgelaufen in diesem Graben, ohne zu wissen, ob das am Ende was bringt, ob das irgendwas nützt oder so. Wohl wissend, dass höchstwahrscheinlich überhaupt kein Bild dabei entsteht, weil natürlich, was soll man in diesem Graben? Man sieht da nichts. Dass das passiert ist, ist pures Glück, dass ich in der Nähe stand, um das zu fotografieren oder schnell hinrennen konnte, ist irgendwie Zufall. Zufall, aber natürlich auch eine gute Reaktionsgeschwindigkeit, um es mal sportlich zu formulieren. Nichtsdestotrotz würde ich aber sagen, dass dieses Bild für mich eigentlich nicht so bedeutsam ist, weil es eigentlich überhaupt nicht die Art und Weise widerspiegelt, wie ich normalerweise bei Olympischen Spielen fotografiere oder was mich an Olympischen Spielen eigentlich interessiert. Nämlich eben nicht die Ikonen, die Sieger, die Verlierer, die Skandale, Pomp und Spektakel und so weiter, sondern ja, das ganze Setting der Olympischen Spiele an sich. Und in diesem Sinne ist im Prinzip das Foto von Usain Bolt ein gutes Sportfoto und zeigt genau das, nämlich den strahlenden Sieger in bestmöglicher Manier sozusagen. Aber ja, dafür war ich eigentlich gar nicht dort.
Ja, es leitet mich gleich zu dem neuen Projekt von dir über. Bei Olympia wagst du immer den Blick behind the scenes und jetzt hast du ein Projekt mit einem anderen Fotografen in der Ukraine gemacht. Vielleicht stellst du das einmal ganz kurz vor. Was habt ihr eigentlich fotografiert? Was habt ihr da gemacht?
Ich bin Ende April nach Kiew gereist, aus so eigentlich einer Frustration heraus, weil ich, wie gesagt, in Belgien war und überhaupt nicht wusste, wie ich irgendwie auf diesen Krieg reagieren sollte. Ich hatte das Gefühl, ich muss irgendwas machen, das ist irgendwie meine, nicht Pflicht als Dokumentarfotograf, aber ich habe mich immer mit Themen beschäftigt, die gerade zum einen großes Medieninteresse auf sich ziehen und zum anderen auch gesellschaftlich, zumindest aus meiner Sicht, total bedeutsam ist. Und dieser Krieg in der Ukraine ist natürlich ungeheuer bedeutsam und ungeheuer ja, dramatisch. Und ich habe mich wochenlang mit wenig anderem beschäftigt, als Nachrichten zu lesen darüber, was gerade passiert. Und hatte natürlich das Gefühl, irgendwie möchte mich damit beschäftigen, natürlich auch mit meinem Medium der Fotografie damit beschäftigen. Wusste aber nicht wie. Und bin dann irgendwann trotzdem kurz entschlossen nach Kiew gereist und habe dort ja, erstmal nur 2 Tage ohne Ziel und ohne Wissen, was ich da eigentlich machen will, irgendwie durch die Stadt spazierend verbracht. Und irgendwann habe ich durch Zufall über Social Media Sevolod Kazarin kennengelernt, ein junger Fotograf aus Kiew, der gerade seinen Bachelor schon gemacht hat in Fotografie, im Gegensatz zu mir. und sich vor dem Krieg angefangen hat, einen Namen zu machen in der Fashion-Fotografie. Das war so voll sein Ding, da wollte er hin. Und mit dem Beginn des Krieges fiel natürlich jegliche Betätigungsfelder im Bereich Fashion in der Ukraine weg, wie man sich vorstellen kann. Es gibt einfach gerade Wichtigeres. Und auf eine Art und Weise waren wir beide gleich verzweifelt. Wir wussten beide nicht, was sollen wir jetzt mit unserer Kamera tun, um auf diesen Krieg zu reagieren, irgendwas zu machen, irgendwas zu fotografieren, Bilder zu machen. Und wir haben dann einen Nachmittag gequatscht und Kaffee getrunken und uns dann einfach entschieden, wir machen jetzt ein Projekt zusammen. Und beide wollten wir junge Leute fotografieren, also auch die Generation fotografieren, die in der Ukraine groß geworden ist, als sie zum ersten Mal über 30 Jahre lang ein unabhängiges Land war. Und das haben wir dann einfach gemacht. Wir sind losgezogen, durch die Straßen von Kiew spaziert und haben junge Leute, die uns interessiert haben, angesprochen, ob wir sie fotografieren dürfen. Und alle wollten fotografiert werden, tatsächlich. So hat es angefangen. Und beim Fotografieren haben wir immer mehr interessante Menschen kennengelernt. Zum Beispiel Sonja, eine ganz junge 18-jährige Illustratorin, die sich selbst Arrogant Bar Inhabitant and Kiev Street Style Representant auf Instagram nennt. Und beim Fotografieren sind wir ins Gespräch gekommen. Sie hat uns ihre Arbeiten gezeigt. Wir fanden das ganz spannend. Und dann waren wir schon zu dritt. Dann hat Sivolot irgendwann ebenfalls über Instagram ein paar ganz interessante Texte gefunden von Andriy Uschitski, der zwar gerade nicht in Kiew war, sondern im westlichen Teil der Ukraine und dort ja, die Zeit quasi seit dem Beginn des Krieges verbracht hat. Und den haben wir dann gefragt, ob er nicht Texte schreiben möchte für uns. Und das fand er auch super und hat dann Texte geschrieben. Dann waren wir schon zu viert. Dann habe ich meine GrafikerInnen-Freunde aus Berlin angerufen, vom Kollektiv Scrollern, Peter Bündnagel und Annelene Proff, ob sie sich nicht vorstellen könnten, so ein Magazin zu machen, weil wir haben da so ein bisschen Material. Dann waren wir schon sechs.
Krass, und das ist alles in was für einer Zeitspanne passiert?
Und dann kamen natürlich noch, zwei Künstler dazu, nämlich der wunderbare Sascha Kurmatz, der mal mit Graffiti-Art angefangen hat und jetzt alle möglichen unterschiedlichen Medien für seine Kunst verwendet. Und auch Mikula Ritny, der auch mehr so in der, ja, eigentlich Filme, so experimentelle Filme macht, aber auch ganz viele andere Dinge. Vor allen Dingen so kollektive künstlerische Aktionen, wenn man so will. Und das alles ist passiert, um deine Frage zu beantworten, innerhalb von eigentlich einem Monat. Und dann haben wir nochmal einen Monat dran gearbeitet, um alles zusammenzubringen, um das Layout zu machen, um Texte quer zu lesen. Vielen Dank dafür an meinen Freund, der im Gegensatz zu mir gut Englisch, also Muttersprachler ist. Sehr kompliziertes Thema. Ich glaube, ich schreibe nie wieder einen Text auf Englisch. Ich habe jetzt wirklich Angst davor, was man alles falsch machen kann. So ging das vonstatten tatsächlich. Aus dem Nichts heraus gewissermaßen ist so ein Magazin entstanden.
Das, wow. Ja. Und entstanden ist ein Magazin, was ich mir auch gerade anschaue, mit diversen, also vor allem Fotografien von Menschen auf der Straße in Kiew, denen man jetzt so auf den ersten Blick gar nicht den Krieg ansieht. Was ich irgendwie als Mensch, der zumindest noch nie in einem Kriegsgebiet oder in einem Krisengebiet war, total beeindruckend finde. Weil sobald man hört, irgendwo ist Krieg ausgebrochen, denkt man dann sofort, okay, es ist überall physisch und auch zu sehen und zu spüren. Und also die Bilder haben schon teilweise natürlich etwas, hier und da sieht man was Bedrohliches oder man sieht eine Angst, aber man man sieht auch irgendwie sowas Hoffnungsvolles und was total Starkes in diesen jungen Leuten. Man kann sich wahnsinnig damit identifizieren.
Und mich würde auch total interessieren, ich war selber häufig in Kiew und gerade erst genau vor einem Jahr zu dieser Zeit, auch für fast 4 Wochen. Und Kiew hat ja auch eine unglaubliche Subkultur und auch ein unglaubliches Nachtleben, Partyleben, was natürlich ja nach der ersten Revolution 2014 so extrem auch aufgekommen ist. Es gibt diesen einen sehr berühmten Club, K14.
41, oder?
Oder K41. Irgendwie drehen sie diese Zahlen ab und zu immer. Ich habe es mal so und mal so gesehen.
Okay.
Aber es ist ja so ein bisschen das Pardon zum Berghain hier in Berlin. Da war ich auch. Bisschen Stammgast in der Zeit, in der ich war. Aber wie hast du es jetzt wahrgenommen in den Gesprächen? Wie lebt diese Art von Kultur dort weiter? Diese Art von auch Nachtleben, Subkultur, was es ja für viele so fast so überlebenswichtig ja eigentlich ist.
Zum einen, Sophia, finde ich das gerade ganz, also erfreulich, was du gesagt hast, dass man sich mit diesen Porträts identifizieren kann. Denn was war tatsächlich auch unsere Intention. Danke. Was wir mit den Bildern erreichen wollten. Wir wollten erreichen, dass sich Menschen, vor allen Dingen natürlich Menschen, die in Westeuropa leben, sich mit den Bildern, die wir machen, identifizieren können und das Gefühl kriegen, die Ukraine ist gar nicht irgendwo im Osten, sondern die Ukraine oder zumindest Kiew könnte auch einfach eine meiner Nachbarstädte sein und ist einfach wahnsinnig cool und ist einfach eine wahnsinnig lebendige Stadt und hat ein unglaubliches kreatives Potenzial. Und natürlich sieht man wenig vom Krieg in diesen Bildern.
Das stimmt. Waren ja auch diverse andere OstkreuzfotografInnen.
Ganz genau. Aber man muss natürlich sagen, dass die Frontlinie im Moment, als ich dort war, 1000 Kilometer weit weg war. Und das klingt natürlich immer so, wenn man das hört, die quasi ein Land ist im Krieg, dann ist das ganze Land im Krieg. Aber natürlich gibt es dort regionale Unterschiede. Allerdings besteht das Magazin ja nicht nur aus Porträts von hippen, coolen Leuten, sondern auch noch aus ganz vielen anderen Teilen, wie zum Beispiel den Collagen von Sascha, die ich gerade schon erwähnt habe, der gleich nach dem Krieg nach Ivano-Frankivsk gegangen ist, im westlichen Teil Ukraine, und sich dann inspiriert hat lassen von Protesten, die überall in Europa und in der Welt stattfanden, gegen den Krieg in der Ukraine, gegen den russischen Krieg. Und dann als Reaktion darauf diese Protestbanner-Ästhetik quasi aufgenommen hat und aus Pappe und aus Bildern, die er in den Medien gefunden hat und sowas wie Texten, Graffitis oder anderen quasi Textkommentaren daraus Collagen gemacht hat. Und Sevolod und ich haben auch eine ausführliche Arbeit gemacht in Butscha, in der wir zwei junge Leute porträtiert haben und sie gebeten haben, uns ihre Geschichte zu erzählen in der Zeit, in der Butscha von Russen besetzt war und die natürlich Unglaubliches, Furchtbares erlebt haben, obgleich sie im Prinzip zu den Glücklichen gehörten, denn sie haben es erstens überlebt, ihre Wohnungen sind noch heil, auch wenn ihre Wohnhäuser teilweise zerstört sind, sie konnten wieder zurückziehen, was man sich natürlich auch kaum vorstellen kann, wie sich das anfühlen muss. Insofern besteht das Magazin nicht nur aus hippen, coolen Leuten.
Nein, das stimmt, ich habe das gerade kurz reduziert, genau. Aber ihr habt es ja auch als Magazin rausgegeben, es ist auch die erste Ausgabe, das wäre gleich auch meine nächste Frage gewesen, ja. Wann kommt die nächste?
Wie man sich vorstellen kann, so wenig die Situation in der Ukraine gerade vorhersagbar ist, so wenig können wir uns auch gerade fest darauf legen, wie es mit diesem Magazin weitergeht, wenngleich der Wunsch existiert, dass wir das unbedingt weitermachen wollen. Denn in diesen zwei Monaten hätten wir nicht nur ein Magazin machen können, sondern im Prinzip 10 Magazine oder so, weil es so viele unglaublich interessante KünstlerInnen in der Ukraine gibt, die alle unglaublich spannende Sachen machen, von denen ich hoffe, noch viel mehr kennenzulernen und und auch noch viel mehr Magazine zu machen, auch wenn ich dann, denke ich, nicht unbedingt ein Teil davon sein muss, weil ich natürlich weil ich nicht aus der Ukraine komme, mich damit zwar gerade beschäftige, aber der Sinn dieses Magazins ist eigentlich nicht, dass dort Fotografen aus Berlin sich quasi selbst darstellen können, sondern die Idee an diesem Magazin ist, KünstlerInnen aus der Ukraine zu zeigen und eine.
Aber es ist ja eine schöne Zusammenarbeit. Genau. Also ich sehe das auch gar nicht als eine selbstdarstellerische Arbeit, sondern dann eher, dass es eine Fusion ist, was ich manchmal noch auch viel interessanter finde, als wenn man jetzt aus einer westlichen Arroganz auch dann sagt, jetzt geben wir Ukrainerinnen eine Plattform, sich darzustellen. Finde ich es eher viel schöner, dass zusammengearbeitet wird und etwas Neues kreiert wird.
Ja. Und wirst du dann nochmal hinreisen in die Ukraine in der nächsten Zeit oder speziell nach Kiew?
Am liebsten würde ich natürlich gleich morgen wieder hinfahren, aber die Sache ist natürlich, da wir jetzt gerade als Self-Publisher unterwegs sind, ist gerade meine Hauptaufgabe, da ich im Prinzip der Einzige bin, der mal eben so die Ukraine verlassen kann, dieses Magazin hier im sogenannten Westen unter die Leute zu bringen und zu verkaufen, weil natürlich wäre es auch schön, wenn hier und da ein paar Hryner oder Euros oder was auch immer an die beteiligten ukrainischen KünstlerInnen gehen, die da mitgemacht haben.
Wo kann man das denn sehen oder wo kann man das erwerben?
Man kann das auf unserer Internetseite erwerben, solomirmac.com. Man kann das auch im Shop bei Ostkreuz erwerben, bei diversen coolen Magazinläden in Berlin und in anderen Städten. Do You Read Me zum Beispiel, Motto Berlin ist auch ein ganz wunderbarer Laden und noch viele andere. Ja.
Und ich denke, wir werden es auch verlinken.
Ja, das auf jeden Fall. Greift zu, kauft das Magazin. Es ist wunderschön, toll und es riecht auch noch frisch.
Ja, es ist extrem sehenswert.
Ja, und damit sind wir auch schon, haben wir schon mehr als eine halbe Stunde gefüllt. Ging sehr schnell. Vielen Dank, Sebastian, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Das war's schon. Unglaublich.
Ja. Ja, dann verabschieden wir uns und wir bedanken uns sehr fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Ja, danke ans Friesike-Eck, wie immer. Ein toller Platz
vorbei,
für
oder?
Alle Geschichten.
Wer hat gewonnen? Ah ja.
Okay, wir haben nicht den Namen erfahren, aber er ist jetzt ausgeglichen. In dem Sinne, mit dem olympischen Geist sagen wir au revoir und ciao.